Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von KKSC, der Podcast für Einkaufsleiter, Supply Chain Leiter und Geschäftsführer von klein- und mittelständischen Industrieunternehmen. Ja, heute geht es um das Thema Einkauf in der Elektronikbranche. Wir wollen uns mal heute ein bisschen mehr im Detail auf die Spezialitäten in der Beschaffung bezüglich Elektronik, Elektronikbauteile unterhalten. Und das mache ich natürlich mal wieder mit, jetzt kommt die Lieblingsstelle im Podcast, the one and only Joshua Weißenberger. Servus Joshua, grüß dich.
Servus Kiwansch, ich glaube auch genau auf diese Aussage wartet mittlerweile jeder Zuhörer.
Ja. Ich muss jetzt wirklich mal, gebe ich dem Social Media Team von uns den Auftrag, mal ein Short zu machen von genau dem Abschnitt, wo ich the one and only sage. Bitte, oder auch gerne mal mehrere zusammenschneiden, damit man einfach mal sieht, wie die Qualität hochgegangen ist in diesem Podcast.
Ich bin gespannt.
Ja, Joshua. Heute machen wir zwar auch wieder Frage-Antwort, aber ich denke, wir werden ja mehr auch in den Austausch gehen mit dir zusammen. Ja. Du hast ja auch immense Erfahrung in dem Bereich. Und ja. Lass uns auch mal starten und ja, mal so auf die Spezifika der Elektronikbranche bzw. der Beschaffung in dieser Branche eingehen.
Ich steige einfach mal ein, würde ich sagen. Ich glaube, die Elektronikbranche, ich glaube, jeder Einkäufer zumindest, der damit zu tun hat, kann vor allem in den letzten, ich sag mal, 3 bis 5 Jahren irgendwo in dem Zeithorizont ein Lied davon singen, dass die Branche ganz schön polarisiert hat. Aber ja, auch da wieder kurze Abholrunde, Kiwansch. Was stellt denn der Einkauf in den letzten Jahren im Vergleich vielleicht auch zu anderen Branchen ganz genau fest? Was ist da los in der Elektronikbranche?
Ja gut, ich meine, es wird wahrscheinlich niemanden geben hier draußen, der im Einkaufsumfeld tätig ist, der das ganze Thema rund um der Shortages im Bereich der Elektronikbauteile nicht mitgekriegt hat in den letzten Jahren. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen beruhigt oder es hat sich schon deutlich beruhigt, aber hier und da sind immer noch Themen bei den Bauteilen. Aber ja, was ist passiert? Es ist im Rahmen der... Ja, wie will ich sagen, im Grunde genommen im Rahmen der Lieferkettenkrise hat es kräftig gescheppert in der Elektronikbranche beziehungsweise in der Elektronikbauteilbranche, will ich es jetzt mal so nennen, speziell bei den ICs, dass einfach die Nachfrage deutlich über dem Angebot lag. Und das Problem ist ja, so eine Chipfabrik, die kannst du ja nicht von heute auf morgen, kannst du ja nicht dort einfach mal so den Output erhöhen, sondern das dauert halt ein bisschen und dadurch gab es überall Shortages im Grunde genommen. Ne? Da gab es also sämtliche Elektronikhersteller, also sei es jetzt EMSler, sei es jetzt wirklich Hersteller von Endgeräten, haben einfach Probleme gehabt, überhaupt Bauteile zu bekommen, um die Bestückung der sogenannten PCBAs durchzuführen. Und das ist, glaube ich, relativ speziell auch in dieser Branche. Ne? Ich meine, du hast es ja auch mitgekriegt, Joshua, die Broker, die sogenannten Broker, das war die Zeit der Broker, will ich jetzt mal wohl sagen, oder?
Ja, ich glaube, die haben ganz gut gelebt die vergangenen Jahre.
Ja, genau, richtig, ja. Ja, nee, aber ich sag mal, lass uns doch mal so ein bisschen drüber sprechen. Haben wir ja schon angerissen jetzt gerade, aber also noch weitere Besonderheiten und Herausforderungen, sage ich jetzt mal, in dem Bereich der Elektronikbranche. Was ich halt nochmal, ich fange mal nochmal mit einem weiteren Punkt an, jetzt mal unabhängig davon, dass diese Shortage-Thematik da ist. Du hast halt in der Elektronik, die tickt halt komplett anders, ehrlich gesagt. Ne? Also wenn du als Einkäufer noch nie mit der Elektronikbranche zu tun hattest und hast irgendwie Metall- oder Kunststoffteile eingekauft oder irgendwelche anderen Baugruppen, das soll jetzt gar nicht niederwertig klingen oder so, ne? Es ist halt anders, komplett anders sozusagen. Und dann kommst du erstmal schon mal mit diesen Fachbegriffen mit EOL, LTB und all so ein Kram in Berührung oder EMS und so weiter, sage ich jetzt mal. Das ist ja schon wirklich speziell. Ne? Also am Ende des, am, am Ende des Tages ist es ja letztendlich so, Joshua, dass diese ganzen Bauteile irgendwo Standardbauteile sind. Klar gibt es natürlich immer spezifische Dinge, die vielleicht auch für Kunden entwickelt werden und so weiter, aber am Ende des Tages ist ja der Großteil, sind es irgendwo Standardbauteile, die dann auf so eine Platine designt werden von den Entwicklern, wo ich allerhöchsten Respekt habe, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir wirklich mal so diese Baugruppen angucke, das sind ja Stücklisten Tapeten.
Ja.
Das ist ja nicht irgendwie, klar gibt es auch einfache Baugruppen, aber dass du da 300-400 Bauteile auf so einer Platine hast, die wirklich, ich sag jetzt mal, wirklich so ein Ding ist, irgendwie teilweise dann noch doppelseitig bestückt, das ist ja der Wahnsinn. Und da ist dann ja auch die Logik drin, dass das eine Funktionalität hat, genau, aufgrund der Platzierung und so. Das ist Wahnsinn eigentlich irgendwie. Ja. Also als Nicht-Techniker. die Techniker, die uns jetzt zuhören, die werden wahrscheinlich sich darüber amüsieren, dass wir das so spannend finden. Aber ja, und du hast es sind Standardteile, aber es ist ja letztendlich so, diese Bauteile haben ja eine gewisse Lebensdauer. Also wie sie quasi produziert werden und irgendwann werden diese Bauteile abgekündigt. So, dann sagt der Hersteller, Achtung, pass auf, das Bauteil XYZ, hiermit kündige ich das ab zum Datum X und du kannst das jetzt nochmal bestellen zum Datum Y und danach ist Schluss. Vorbei. So. Und das ist ja eine Riesenbesonderheit, finde ich. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, wenn du jetzt Aluprofile einkaufst, dass irgendein Aluwerk sagt, Achtung, diese Alu-Legierung, die setze ich jetzt mal eben so auf End of Life, wenn wir mal wieder bei so einem Fachbegriff, und du kriegst es nirgendwo anders mehr, außer irgendwie auf dem Brokermarkt oder so. Das hast du ja wirklich nicht. Also mir wird jetzt kein anderer Bereich einfallen, der so speziell ist. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dieses Hantieren mit diesen riesen Stücklisten und den ganzen Bauteilen zu gucken, wie beschaffe ich die, das ist die größte Herausforderung aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Joscha.
Ich schließe mich da komplett an. Ne? Also weil bei den anderen Branchen kannst du ja doch, ich sag mal, besser planen. Da hast du weniger solche Überraschungsfälle. Aber ja, sobald so eine, ich sag mal, um bei deinem Beispiel zu bleiben, so eine End-of-Life-Nachricht kommt, dann geht ja dann geht's los, Entwicklung mit einbeziehen. Haben wir gleich eine einfache Alternative? Können wir die jetzt schon umstellen, umdesignen etc.? Das hat ja Auswirkungen, erstmal ohne Ende, bis man dann wirklich eine vernünftige Lösung auch nachgelagert hat. Und das ist schon eine Besonderheit in der Elektronikbranche, ohne Frage.
Ja, ich sag mal, die einfachste Variante, wenn du so eine End-of-Life-Notice kriegst quasi und die Entwicklung mit einbeziehst, wenn die eine kurze Recherche machen und feststellen, okay, ich habe ein Drop-in-Placement, ne? Also im Grunde genommen ein 1:1-Ersatz sozusagen, dann geht es gar nicht mehr ins Redesign. Das ist die einfachste Variante sozusagen. Aber sobald es ins Redesign geht, wenn Alternativen beschafft werden müssen, das ist wirklich ein Rattenschwanz, der sich nach sich zieht. Und das ist wirklich nicht mal von heute auf morgen gemacht, weil A, Alternativen raussuchen. B, bemustern lassen die Alternativen. Mhm. Teilweise haben ja die Alternativen auch Lieferzeiten, wobei man immer so die Möglichkeit hat, irgendwie mal ein paar Muster zu bekommen davon. Dann musst du die bestücken lassen oder selber bestücken im Haus, je nachdem, wie du aufgestellt bist. Du musst die Platine testen, du musst das Gerät ja damit auch am Ende des Tages testen, um zu gucken, funktioniert, also ist die Funktionalität, ist eine Theorie da, aber wie sieht es in der Praxis halt aus? Das ist ja ein Prozess von mehreren Monaten, wenn nicht sogar je nach Komplexität Jahren, sage ich jetzt mal. Ich will es jetzt nicht übertreiben mit Jahren, aber es kann schon passieren, je nachdem, wie komplex es ist, dass du da auf jeden Fall größer 9, 10, 11, vielleicht sogar größer 12 Monate dran sitzt, bis du eine Lösung hast teilweise halt. Ne? Und das ist echt ein Riesenthema, finde ich. Und eine sehr Spezialität halt in dieser Elektronikbranche, meiner Meinung nach.
Und Kiwan, um das noch zu unterstreichen, du musst ja dann vielleicht auch mit deinem Endprodukt in eine neue Zulassung gehen. Und da sind wir dann auch nochmal bei mehreren Monaten Jahren. Also das kann schon, da kann schon einiges zusammenkommen.
Ja, genau. Aber das ist aus meiner Sicht, wenn man jetzt mal so sagen würde, was ist so der Kernunterschied, würde ich ganz klar sagen, diese riesen Stücklisten, Bauteile und diese zu managen.
Ja. Ja, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Ja, ich sag mal, in der momentan dreht sich natürlich viel, was so technologische Weiterentwicklungen angeht, aber auch neue Innovationen. Ja, was haben die für einen Einfluss oder auch Auswirkungen auf den Einkaufs-, auf den Beschaffungsprozess?
Ja, also ich sehe, was ich halt sehe, also die Frage ist ja bezogen auf Entwicklung in der Bauteilwelt sozusagen,
Ja,
Innovation.
Genau.
Genau. Also es wird ja förmlich, oder es ist, wird ja, also ich sag mal, der Endkunde oder die Kunden erwarten ja von einem Elektronikhersteller, je nachdem, ob es B2B oder B2C ist, werden ja immer neue Produkte, neue Innovationen erwartet. Und dementsprechend gibt es auch Anforderungen an die Bauteile. So, und die Bauteilhersteller kommen ja dann auch mit ihren neuen Linecards und so weiter um die Ecke. Und was diese Chips dann alles können. Und das ist eigentlich immer eine Herausforderung zwischen für den Einkauf und für die Entwicklung, dort up to date zu sein. Aber auch, ich sag mal, ja, in Abstimmung sozusagen entweder mit dem Hersteller, je nachdem wie groß man halt ist, entweder hast du direkt mit dem Hersteller Kontakt oder du hast halt mit dem Distri Kontakt, auch das ist ja eine Besonderheit, ne? Der Hersteller hat ja Distributoren, wenn du ein großer Kunde bist, kannst du auch direkt mit dem Hersteller zusammenarbeiten, aber so der klassische Mittelstand, der würde das ja, macht das mit den Distributoren, die Hersteller lassen ja gewisse Distributoren zu, du kriegst ja nicht bei allen Distributoren alle ich sag mal, alle Linecards sozusagen. Und genau, und das ist halt auch so die Kunst, ich sag mal, Einkauf, Distri, Hersteller, Entwicklung, dort up to date zu sein, Bemusterungen zu bekommen, dann Testing durchzuführen und so weiter. Auch dann für neue Produkte, manchmal sind es ja komplett neue Produkte oder man macht gewisse Sachen, um die Performance der Produkte zu steigern oder man hat einfach ein Redesign, weil irgendwie Teile sozusagen end of life gesetzt werden. Auch das hat ja mit Technologie zu tun, ne? Weil der Hersteller sagt einfach, ich produziere das nicht mehr, das ist für mich nicht mehr up to date, sondern das Ding fällt raus, das ist end of life, ich setze nochmal eine Serie auf, bis dann und dann, so, und dann der Nachfolger sozusagen oder ein komplett anderer Chip oder was auch immer. Also hast du da immer, also du hast immer, also ich finde die Elektronikbeschaffung ist sehr, sehr stark in Zusammenarbeit mit Distributoren, Herstellern und der Entwicklung zusammen. Ganz stark. Mhm. Ja, und klar immer der Einkauf. Das ist für mich die Schnittstelle. Die muss auch bei den Gesprächen immer dabei sein. Wenn ich das teilweise so mitkriege, wie tief technische Themen das da so sind, wird es ja teilweise kryptisch, wenn dann quasi die Entwicklung und der Lieferant sich da austauschen. Du musst da natürlich nicht im letzten Detail das verstehen als Einkäufer und ich sage jetzt mal in diesen Workshops damit beisitzen und so. Das musst du nicht, aber du musst up to date sein, was los ist, wie ist der Stand, dass du dann ins Spiel auch wirklich reinkommst, wenn es dann um Mengen geht, Mengenbündelung geht, Preise geht, Lieferzeiten geht. Und so weiter und so fort, dass du da auf jeden Fall mit drin bist. Was nicht passieren darf, ist irgendwie die Entwicklung spricht mit denen und du kriegst das gar nicht mit und irgendwann kriegst du nach dem Motto, ey, diese Chips müssen wir hier beschaffen, so ungefähr. Mhm. Das darf halt natürlich nicht passieren, ne? Aber ja, es ist halt eine sehr getriebene Branche, würde ich mal sagen, ne?
Absolut. Du hattest ja jetzt auch gerade schon gesagt, ne, dass die Distributoren oder die Hersteller, ich würde es jetzt mal im Gröberen als Lieferant oder als Partner im weiteren Sinne bezeichnen, ja, die Zusammenarbeit mit denen, hat es eine spezielle Rolle? Ist es anders zu anderen Branchen? Wie kann ich mir das als Einkäufer vorstellen?
Ach, das ist sehr, sehr speziell aus meiner Sicht und sehr notwendig und du musst da sehr gut vernetzt sein mit denen, weil ich habe es ja eben schon beschrieben, du hast ja immer wieder Änderungen hinsichtlich Bauteile, Abkündigungen, Ersatz, Alternativen, neue Technologien. Das kriegst du ja nur mit, wenn du vernünftig vernetzt bist mit deinen Distris und mit deinen Herstellern und regelmäßig Termine mit denen halt auch hast, gemeinsam mit deiner Entwicklung. Also da musst du wirklich einen super guten Draht zu denen haben und dich regelmäßig mit denen abstimmen. Und regelmäßig heißt nicht, wenn mir das mal einfällt, sondern du musst wirklich mindestens mal einmal im Quartal mindestens dich mit denen zusammensetzen. Und dann hängt es natürlich auch nochmal so ein bisschen davon ab, wie bist du als Unternehmen aufgestellt? Bestückst du selber oder greifst du auf EMSler zurück, die quasi die Bestückung für dich übernehmen. Und wenn das der Fall ist, dann musst du natürlich auch die EMS damit an Bord haben. Kommen wir auch noch hinzu. So, und das geht ja wirklich von der, wir haben jetzt immer viel über Technologie gesprochen, aber auch so vom Beschaffungsprozess her sind das ja auch Themen, die du mit denen abstimmen musst, weil du hast ja oftmals Bauteile, die du auf mehreren Baugruppen einsetzt, ja, und vielleicht sogar bei unterschiedlichen EMS dann diese Baugruppen zukaufst. So, und da macht es ja Sinn zu sagen, ey, ich mache eine gewisse Mengenbündelung der Bauteile, ich habe einen Rahmenvertrag mit meinem Distri oder mit meinem Hersteller, habe entsprechende Konditionen, stimme die mit dem EMSler ab, um einfach mal zu schauen, was hat der EMSler für Konditionen dafür, was haben wir für Konditionen, um dann mal einen finalen Best Price zu bekommen und dann zu sagen, alle greifen auf diesen Preis zu. Mhm. Ja. Also sind schon Spezialitäten, muss ich sagen. Es hört sich jetzt relativ kompliziert an, ist es auch, aber hat auch wiederum seine Vorzüge, weil du einfach, ich finde, dadurch, dass das so irgendwie auch transparent ist von den Bauteilen her und so weiter, ist es ja total easy, Kostenkalkulationen oder Cost-Breakdowns zu machen bei deinen Baugruppen, ne?
Absolut.
Also hat auch riesengroße Vorteile, meiner Meinung nach.
Ja, ja. Jetzt ist es ja so, Kiwan, ich sag mal, irgendwelche ICs oder Chips, sonstige, gibt es ja meistens nicht, wie man so schön sagt, vor der Haustür. Also da ist man ja doch eher in globalen Lieferketten unterwegs. Was hat das für den Einkauf für eine Auswirkung, vor allem, ich sag mal, in Bezug auf Verfügbarkeit, Preise und auch Risikomanagement? Da war ja doch, ich sag mal, auch vor allem mit der Corona-Zeit schon ein bisschen was los. Vielleicht führst du uns da nochmal durch.
Ja, das große Problem ist, und deswegen ist diese Vernetzung auch relativ wichtig und sich auch auf entsprechenden Messen aufzuhalten, um einfach zu verstehen, was am Markt passiert. Am besten, ehrlich gesagt, auch in Asien sich mal aufzuhalten. Also aufzuhalten im Sinne von da mal Messen zu besuchen oder potenzielle Lieferanten zu besuchen und so weiter. Weil es ist ja letztendlich so, ich habe jetzt die letzten Zahlen nicht im Kopf, aber der Großteil der Elektronikbauteile oder auch Baugruppen oder Geräte werden ja in Asien gefertigt. So, dann kommt die USA, was Bauteile angeht zumindest. Und dann kommt lange nichts und dann kommt so ein bisschen Europa. Das heißt also, viele Dinge kriegen wir hier gar nicht mit, beziehungsweise nur zeitversetzt. Das heißt, wenn die Nachfrage in Asien steigt, dann passiert Folgendes, dann kriegen wir es nur zeitversetzt mit, weil die Bauteilhersteller, die bedienen den asiatischen Markt, so, und ich sage jetzt mal, was dann übrig bleibt, bekommt Europa so ungefähr, und wenn dann halt nicht mehr viel übrig bleibt, dann kriegt halt Europa relativ wenig. Das ist ja auch ein riesengroßes Problem halt, ne? Also deswegen ist es diese Vernetzung halt wichtig, und da schlägt die Lieferkette voll rein. Also sobald Asien steigt, kriegst du das hier aber zeitversetzt mit und kannst deine ganzen Bestellungen im Zweifel gar nicht, hast du die gar nicht rechtzeitig platziert, weil du hast ja auch die Möglichkeit, also du musst da halt relativ strategisch arbeiten in der Disposition dieser Teile, weil du hast ja immer die Möglichkeit, auch deine Bestellung, ich meine 12 Wochen müssten es sein, vor Auslieferung zu stornieren bei dem Hersteller oder bei dem Distri und der dann beim Hersteller. Das heißt aber, wenn du den Slot gebucht hast, dann hast du es erstmal gesichert, sage ich jetzt mal, ne? Und da musst du wirklich vernünftige Dispo-Verfahren haben und da musst du wirklich strategisch das ganze Thema Dispo-Verfahren und Bestellstrategien aufstellen, damit du da rechtzeitig mit agieren kannst. Aber da sieht man auch, wie dynamisch das ja auch ist, ne? Also ich ordere quasi, schaue und wenn ich da nicht den Bedarf habe, dann kann ich schieben oder ich kann stornieren, aber ich habe den Slot immer sicher sozusagen. Das hast du in anderen Bereichen auch, aber nicht so stark wie in der Elektronikbranche. Also ganz, ganz wichtig. Ich bin jetzt gar nicht bei den Themen nach dem Motto Transportwege oder so. Das ist nochmal ein anderes Thema. Da findest du immer eine Lösung für, dass du die, ne, du hast ja auf so einer Rolle manchmal 5000 Teile drauf, sag ich mal. Die kriegst du schon irgendwie mit den üblichen Verdächtigen hier rüber geschickt sozusagen. Aber viel wichtiger ist das ganze andere drumherum, was ich gerade eben beschrieben habe. Das ist eigentlich die Herausforderung der Lieferkette, die vernünftig zu organisieren.
Ja. Genau. Ja, wir waren ja schon ein bisschen bei Strategien. Da will ich noch ein wenig tiefer rein und auch ja Strategien, Best Practices, ich sag mal, damit der Einkauf das auch wirklich erfolgreich managen kann. Ich habe da noch mir drei Punkte notiert, die aus meiner Sicht wichtig sind, was der Einkauf da anwenden kann. Also es geht im Speziellen um die Qualitätssicherung, um die Nachhaltigkeit und um die Innovationsfähigkeit. Hast du da noch ein paar Strategien oder auch ja, Beispiele, die der Einkauf da anwenden kann?
Ja, also ich sage mal, wenn wir jetzt so klassisch über die Bauteilbeschaffung sprechen, wenn du da mit den zugelassenen Distries oder direkt mit den Herstellern arbeitest, bist du eigentlich safe, was das Qualitätsthema angeht. Wichtig ist, dass du einen gewissen Prozess hast, wenn du auf den sogenannten Graumarkt gehst, also auf die Broker gehst. Da musst du halt wirklich gucken, wie gehst du mit den Bauteilen, die du einkaufst, um? Wie prüfst du die, dass die auch wirklich, dass das auch wirklich das Bauteil ist, was da draufsteht? Weil da passieren halt ziemlich viele Dinge, dass du teilweise leere Hülsen kriegst sozusagen, oder fehlerhafte Teile, oder der Datecode passt nicht, der mal kommuniziert worden ist. Und da musst du halt wirklich gucken. Auch da geht es immer so drum, wie ist deine Qualitätssicherung natürlich aufgebaut? Kannst du die vor Ort prüfen? Musst du die in deinem Werk prüfen? Oder muss das sogar dein EMSler machen? Oder bedienst du dich einem Dienstleister? Aber egal, was du machst, eins von den Dingen musst du unbedingt machen, sobald du auf dem Brokermarkt unterwegs bist. Das ist das zum Thema Qualitätssicherung. Zu dem Thema Innovation haben wir eben ja gerade schon gesprochen. Also da ist es wirklich wichtig, diese Schnur zu ziehen zwischen Hersteller, Distri, Entwicklung, EMS und Einkauf. Und da spielt der Einkauf eine große Rolle aus meiner Sicht. Da muss der Einkauf Hand in Hand mit der Entwicklung arbeiten und sich die richtigen Leute reinholen regelmäßig und sich da austauschen. Ganz, ganz wichtiges Thema. In der Regel mal wirklich einmal im Quartal. Und das muss nicht immer mit der Entwicklung sein, ne? Also wenn es dann doch keine Entwicklungsthemen gibt, dann einmal zumindest mal abstimmen, wie läuft es, wie ist der Markt und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall relevant aus meiner Sicht. Dann das ganze Thema, ja, Nachhaltigkeit, das ist natürlich ehrlich gesagt in dem Bereich ein riesengroßes Fragezeichen aus meiner Sicht. Die Frage ist, über was sprechen wir, über welche Nachhaltigkeit sprechen wir? Wenn ich mir diese Transportwege angucke, die man da teilweise macht und selbst, das wissen ja die wenigsten, Achtung, es gibt ja oft in der Presse, es wird eine Chipfabrik in Deutschland gebaut, in Europa gebaut. Die wenigsten wissen aber, dass die Backend-Produktion, also Verpackung und die Qualitätssicherung dann trotzdem in Asien teilweise passiert. Also ich weiß gar nicht, ob das den meisten bewusst ist, dass das tatsächlich trotzdem in Asien passiert, dass die Klamotten nach Asien gehen, ja, und dann Verpackung, Qualitätssicherung, dann wieder nach Europa, entweder in Asien verbleiben oder teilweise nach Europa kommen. Also auch diese Dinge gibt es, also auch schon relativ wild. Insofern so das ganze Thema Nachhaltigkeit schwierig darüber zu urteilen, sage ich mal. Aber welche Alternativen hast du denn, ne? Also die Klamotten werden halt so produziert, sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz stumpf. Und du hast keine andere Möglichkeit, als diese Beschaffungsquellen anzuzapfen. Viel wichtiger finde ich dann aber, wie du die strategisch aufstellst. Also einmal strategisch hinsichtlich der Preise und dispositiv hinsichtlich der Verfügbarkeiten. Meiner Meinung nach ist auf jeden Fall der Weg, du musst deine wichtigen Bauteile kennen. Also ich spreche jetzt nicht über irgendwelche Widerstände oder irgendwie, wie man so schön sagt, so in Entwicklungsmunde Hühnerfutter, sagen die meisten. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, viele Entwickler sagen ja, das ist ja Hühnerfutter, das ist ja kein Thema so ungefähr, ne? So, das nicht, aber wirklich so deine Kostentreiber, die du auf deinen Baugruppen hast, die musst du kennen. Also heißt, du musst deine Stückliste kennen, du musst die im System haben, du musst dadurch dann halt die Kostentreiber der Bauteile kennen, genau, die Kostentreiber kennen und dann hast du ja auch eine Transparenz, wo setzt du die überall ein, in welchen Baugruppen und dann musst du genau dieses Verfahren machen, zu sagen, alles klar, wie ist die Mengenentwicklung bei mir in den nächsten 12 bis 24 Monaten? Ich gehe mit meinem Distri oder Hersteller in die Gespräche rein, schaue, welche Preise ich für die Gesamtmenge bekomme, stimme mich mit meinen EMSlern ab, wenn ich wieder mit EMS, wenn ich mich EMSlern bediene, zu schauen, wie sieht es da aus? wo haben wir quasi das beste Pricing, und da muss ich mit Rahmenverträgen arbeiten. Entweder mit Rahmenverträgen, so dass die EMS direkt darauf zugreifen, oder aber es gibt die Möglichkeit, das über den EMS sozusagen zu machen, dass er die Rahmenverträge quasi mit den Distris oder mit den Herstellern hat. Also das ist dann eine relativ partnerschaftliche und enge und transparente Zusammenarbeit dann halt letztendlich auch. Aber das ist wichtig, also dieses Mengen- und Preisthema, da strategisch A, systemseitig aufgestellt zu sein und B, auch wirklich diese Strategie zu haben, wie gehe ich denn mit meiner Bauteilbeschaffung um, so wie ich es eben gerade beschrieben habe. Und dispositiv ist es tatsächlich relevant, wie ich es auch eingangs beschrieben habe, du musst rechtzeitig und frühzeitig einfach ordern, teilweise dann auch wirklich zu schauen, den Slot sich zu sichern, den du dann immer noch vielleicht schieben kannst, rechtzeitig, ne? Irgendwie die 12 Wochen sind es ja, 8 oder 12, bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt unsicher. Das wurde ja mal gecancelt. Die Hersteller haben das ja gecancelt. Und die Distris dann wiederum haben gesagt, okay, das gibt es nicht. Also die bestellten Orders, die werden auch ausgeliefert. Du kannst nicht mehr schieben und nicht mehr canceln im Rahmen dieser Lieferkettenproblematik. Aber mittlerweile ist es ja wieder so, dass das möglich ist. Und da muss man halt gucken, wie man das im Prinzip macht, ne? Dass man sich da strategisch aufstellt. Das heißt ja nicht am Ende des Tages, ich spiele wilde Sau, ordere und sage, ach nee, doch nicht, ich cancele. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der partnerschaftlichen Zusammenarbeit sein, aber zu sagen, okay, ich sichere mir den Slot und gegebenenfalls muss ich den nochmal schieben, aber auf jeden Fall sich den Slot dazu sichern. Also das sind halt aus meiner Sicht aus dem Einkauf heraus dispositiv und preisstrategisch die beiden Punkte, die du auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltest, meiner Meinung nach.
Ja. Absolut. Ja, Kiwansch, ich bin durch mit meinen Fragen tatsächlich. War aber, glaube ich, ein spannendes Format. Fällt mir jetzt, also würde ich auf jeden Fall sagen, ich denke, das könnten wir vielleicht mit der einen oder anderen Branche dann nochmal wiederholen, in Richtung vielleicht Kunststoffbranche etc. War jetzt halt mal so eine Idee, aber ansonsten bin ich wunschlos glücklich. Hat mir wieder Spaß gemacht, Kiwansch.
Ja, genau, das können wir ja gerne machen. Vielleicht die Zuschauer, Zuhörer, können uns auch gerne anschreiben oder in die Kommentare mal reinschreiben, über welche Branche Sie mal gerne so einen Podcast haben wollen würden.
Genau.
Alles klar. Super, dann haben wir es für heute.
Wir haben es für heute. Ich freue mich auf die nächste Runde.
Alles klar, bis dahin.
Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.